Shopping und Konsum, warum kaufen die meisten von uns immer mehr, als wir brauchen? Und das nicht nur an Weihnachten, sondern beispielsweise auch Begleiter. Herzlich willkommen zum neuen Off the Record Podcast aus dem HTW. Heute Gast ist der David Bosshardt, Futurist, Philosoph und vieles mehr und auch noch Präsident von der Gottlieb und Adele Duttweiler Stiftung. Mein Name ist Michael Köhn. David Bosshardt, schön, bist du wieder da. Du bist ja regelmässig zu Gast in diesem Podcast. Wir haben jetzt September, der Sommer ist um. Wie war der Sommer für dich?
Ja, Michael, danke, ich bin gerne wieder gekommen. Der Sommer ist für mich eigentlich interessant gewesen, weil man da gesehen, wie Touristenströme anders sind. Wir sind zum Beispiel in der Bretagne gewesen. Ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal 4,5 Wochen Ferien gemacht. Das habe ich noch nie gemacht im Leben. Und meine Frau und ich haben gesagt, so, da ja machen wir es jetzt so. Und wir sind in der Bretagne gewesen. Da sieht man eigentlich Gäste vom Norden, Belgien oder von England. Die kommen eigentlich nicht mehr, weil sie genug warm haben. Die Engländer entdecken wieder den Strand irgendwo bei ihnen im Süden, wo lange ein bisschen vergammelt ist. Hingegen hat es auf einmal viel mehr Italiener, viel mehr Spanier, auch wenn es angenehmere Temperaturen hat. Und es hat knapp 20 Grad gehabt, Anfang August. Oh, das sind schon Welten, die sich schon verändert haben. Und ich glaube, der Tourismus ist sehr interessant zu beobachten.
Und insgesamt kannst du so runterfahren in dieser Zeit? Oder bist du immer ein bisschen am Denken und Nachdenken?
Ja, das ist sehr berechtigte Frage. Ich muss sagen, es fällt mir schwer, weil sobald du anfängst, irgendwie deine Zeitungen online zu lesen, dann bist du wieder im Zug gewesen, oder? Aber es ist mir irgendwie gut gelungen. Wir sind viel gelaufen und sind nachher an den Bergen gewesen. Und von dort, glaube ich, schon bin ich gut erholt. Es ist einfach so, wenn du nach 4,5 Wochen zurückkommst, Michael, wirst du bestraft, weil Pendenzenberge sind fast endlos. Aber let's c'est la vie, kein Problem.
Steigen wir ins Thema ein. Shopping und Konsum. Hast du auch geshoppt in dieser Zeit?
Ja und nein. Natürlich gehst du, gerade wenn du jetzt in Städten bist, gehst du immer auch shoppen, weil ich interessiert das professionell. Und du siehst auch, je nach Wetter, gehen dann die Leute auch shoppen und in die Stadt rein. Und Shopping gehört einfach dazu. Und du lernst auch beim Shoppen immer auch, gerade jetzt mit der Inflation, mit Menschen kaufen es anders. Und von dort lernst du einfach immer.
Und warum wollen wir einkaufen? Warum wollen wir shoppen?
Ja, sicherlich, wir sind immer noch Jäger und Sammler. Ganz kurz, dann 10'000 Jahre in der Agrikulturwelt, in der Industriewelt. Vielleicht 2 Generationen, jetzt sind wir in der digitalen Welt. Aber wir sind eigentlich Jäger und Sammler geblieben. Wir sind heute mit dem Konsum Warensammler geworden. Bei den Frauen sagt man immer noch Stereotyp, die Schuhe, Männer, Touren, so die typischen Unterschiede. Und ich glaube, dass vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Konsum wirklich boomt hat, wo wir sehr stark auch veramerikanisiert worden sind, wo wir den Babyboom hatten, ist natürlich der Konsum, der Markenkonsum, vor allem durch die schnell wachsende junge Generation immer wichtiger geworden. Und in Amerika hast du ja, glaube ich, immer noch über 70% vom BIP ist Konsum. Bei uns ist es schon ein bisschen weniger. China deutlich weniger immer noch. Das heißt, wir müssen endlich mal eine Konsumgesellschaft werden. Aber wir leben sehr stark über die Differenzierung von Waren, Warenkonsum, die Amerikaner mehr noch als wir.
Definieren wir schnell Konsum, Shopping oder wie halten wir das schnell auseinander aus deiner Sicht? Also, dass man das, von was reden wir bei diesen zwei Begriffen?
Ja, das ist interessant. Wir sind ja auch sprachlich sehr stark amerikanisiert worden. Jetzt immer mehr natürlich mit dem Internet noch. Und Shopping ist natürlich mehr als nur konsumieren. Oder im Deutschen hast du eine relativ schroffe Sprache. Konsum heisst verbrauchen. Oder? Und du bist nicht irgendwie im Distribution Center, sondern du machst Vertrieb. Du haust die Waren raus. Also die deutsche Sprache ist sehr viel brutaler und viel enger eigentlich noch an Bedürfniskonsum. Bunden wäre dem in den USA natürlich Shopping. Vor allem mit dem Entstehen, wo nach dem Zweiten Weltkrieg dann die Autobahnen gekommen ist, die Highways und so, hat man Agglomerationen gehabt mit riesigen Shoppingcentern. Und Shopping ist immer mehr auch das Ködern von Wünschen gewesen, mit immer mehr Werbung. Und nicht einfach Bedürfniskonsum. Und Konsum ist darum immer auch fast Lebensinhalt geworden in Amerika. Wenn man schaut, auch die grossen Wellen, die es gibt bei den Shoppingcentern, zum Beispiel in Las Vegas, mit den Slogans «Shop till you drop, spend till the end, buy till you die». Also Shoppen ist eigentlich dort fast Lebensinhalt geworden. Und darum auch selbst in der Krise wird in Amerika eigentlich der Konsum immer als wichtigen Indikator für generell fürs Lebensgefühl auch angenommen. Bei uns, wir sind dadurch sicherlich moderater geblieben.
Eben, konsumieren, da habe ich das Gefühl, das ist etwas, was ich einfach muss, oder? Und Shopping, das tönt so nach Lust. Das kann man, wenn ich dir jetzt zugelassen habe, kann man das ein bisschen so zusammenfassen, oder?
Ja, ich glaube schon, dass bei uns natürlich der Konsum mehr an noch etwas Soziales ist, zurückgebunden ist. Wir sind auch die, die viel mehr sagen, du musst massvoll konsumieren. Währenddem, wie eben die Zitat Las Vegas, in Amerika wirklich der Konsum ist fast etwas Religiöses geworden. Ich mag mich erinnern, als ich einer der ersten Mal in Amerika war, als junger Mensch, in New York, bin ich in einem Fastfood-Laden rein, bin abgehockt, nebenzu hat es vier schwarze Frauen gehabt, die giggelt und gelacht. Und dann hat einer gesagt, hey, come on over, und dann bin ich zu denen angehockt. Und die haben einfach Geschichten über Shopping erzählt. Dann sagt eine, schaut mich an und sagt, David, you know what I like most. Dann denke ich, ums Himmels Willen, was kommt jetzt? Dann sagt sie, Shopping. Dann sage ich als naive Schweiz, yeah, what kind of shopping? Sie schaut mich entgeistert an, David, just shopping.
Also, Gott, ist eigentlich gleich was, oder?
Ja, genau, ist gleich was. Das Browsen, oder? Nike sagt ja, in den ersten 5 Sekunden entscheidet sich, wie lange du im Laden rein bleibst. Du musst eigentlich die Leute emotional vorbereiten. Und wenn sie mal im Kaufen rein sind, dann kaufen sie automatisch immer mehr. Vor allem natürlich auch, weil die Werbung in Amerika noch mal viel aggressiver ist als bei uns.
Jetzt haben wir das Gefühl, manchmal, das ist etwas Schlechtes, oder? Wenn man sagt, Konsum, Shopping und so. Aber der Staat lebt ja am Schluss auch von dem, also ein wesentlicher Teil der Staatseinnahmen laufen über Konsum, oder?
Ja, wenn wir es wirklich philosophisch anschauen, kann man sicher sagen, was die türkische Sozialwissenschaftlerin Nili Fagöli einmal gesagt hat, etwa vor gut 20 Jahren, wo sie in Istanbul gelehrt hat, jetzt lehrt sie in Paris, wenn ich von Istanbul in den Westen schaue, was habt ihr, was wir nicht haben? Und sie hat gesagt, bei euch ist Freiheit ist die Macht der Verführung. Also ihr verführt mit Luxus, mit Konsum, mit Produkten, die einen Mehrwert haben, der imaginär ist. Das haben wir in dieser Art nicht. Und ich glaube, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht, dass wir immer mit Konsum auch Status wollen. Der Amerikaner will eben keeping up with the Joneses, lange nicht. Nachher ist ditching yourself from the Joneses. Das heisst, du musst dann wieder schneller noch den neuen Porsche haben oder noch teurere Eigenheim, dann bist du der Gewinner. Und diese Art von krassem Wettbewerb haben wir bei uns nicht so ausgeprägt.
Aber was wir können auch Corona-Zeit oder nach der Corona-Zeit, Schlangen vor den Luxusläden etc. Also das ist dann wieder extrem schnell. Und also das haben wir können beobachten, wenn man in der Stadt gesehen und so, oder? Wo hat es die grossen Schlangen gehabt? Vor den Luxusläden? Gerade auch in der Krisenzeit dort, oder in der Corona-Zeit?
Ja, ich glaube, man kann natürlich schon spielen mit Mangel und Überfluss. Und was der Luxus natürlich beherrscht, oder? Wenn du Kelly Bag und so Sachen nimmst, Hermes und Louis Vuitton, wirklich die teuren Sachen, das wird dann verkünstlicht, verknappt. Und eigentlich hat das H&M früher auch schon gemacht, dass du bei jeder Kasse eine Schlange hast, damit die Leute das Gefühl haben, es läuft etwas aus, ich muss noch schnell kaufen, sonst komme ich es nicht mehr rüber. Und wenn du das natürlich noch vor den Laden nicht tust, ist es noch krasser. Dann die Leute das Gefühl, sind wahnsinnig wichtig. Aber sicherlich hat das damit zu tun, Nachholbedürfnis nach Corona, es hat auch damit zu tun, dass natürlich die Produkte heute auch alternative Investments sind, genauso wie auch Wein, teure Uhren. Und dass dadurch natürlich der Sog wollen, einen Mehrwert zu haben, auch Richtung Luxusprodukt geht. Und der Luxusbereich ist ja kein Zufall, der Werner Arnold ist, glaube ich, immer noch der reichste Mann, macht das natürlich auch brutal gut. Warum? Er ist ja eigentlich in Amerika sozialisiert worden, also ein knallharter Kapitalist, aber zugleich versteht er Heritage, l'art de vivre, der französische Lifestyle. Und kein Zufall, die Kombination ist natürlich schon sehr stark, und kein Zufall, Italien und Frankreich sind im Luxusbereich immer noch unmatched.
man verkauft am Schluss ja nicht nur ein Produkt, sondern man verkauft ja auch eine Geschichte drumherum oder ein Gefühl oder eben eine Zugehörigkeit zu etwas, oder? Sonst würde man den Preis in dem Sinn gar nicht zahlen, weil der Gegenwert eigentlich realistisch gesehen nicht so hoch ist. In der Regel. Das ist nicht überall so, aber in der Regel schon, oder?
In der Regel eigentlich kaufst du ein Placebo oder so irgendetwas. Also letztendlich ist es auch wieder sozial. Ich zeige dem anderen, dass ich Status habe, dass ich dazugehöre. Und in einer Welt, die immer abstrakter und virtueller wird im digitalen Bereich, kommt eben nur scheinbar paradoxerweise das Materielle wieder einen höheren Stellenwert über. Oder als eben, wenn ich ein spezielles Auto habe, das siehst du bei den Fussballern, oder wie welche Boliden die alles fahren, das ist noch ein Unterscheidungsmerkmal, weil alle verdienen jetzt sowieso viel zu viel.
Für was geben wir, kann man das sagen, so am meisten aus, wenn man jetzt so ein Shopping-Barometer würde machen, oder? Das ist ja schwierig zu sagen.
Nein, das ist nicht schwierig, du musst einfach bei den alltäglichen Produkten anfangen. Also, du siehst ganz klar, Milch ist, auf das sind die Produkte, die du wirklich brauchst. Das ist Milch, ist Gurken und so Sachen. Und dort sind halt die Leute interessanterweise besonders sensibel. Also, wenn man schaut auch, wie Menschen beim Einkaufen die Inflation annehmen, dann siehst du, die Frauen, die den täglichen Einkauf machen, gehen auf den Butterpreis los und Milchpreis und solche Sachen. Der Mann, wenn er nicht in der Familie einkauft, schaut auf den Benzinpreis. Und das ist dann symbolisch für, jetzt wird alles teurer. Und dort gibt es schon einen Unterschied, wenn dann der Mann selber auch einkaufen tut, dann macht er eine Mischrechnung.
Aber wenn also man schaut auf den Benzinpreis, man schaut auf den Milchpreis, wie auch immer auf Gurken, ob gerade Aktion ist oder nicht. Aber wenn dann irgendein, ich sage jetzt, ein Luxus, wenn es um Luxus geht oder irgendetwas, dann spielt der Preis plötzlich nicht mehr so eine Rolle.
Ja, das ist so. Gut, man muss schon unterscheiden. Ich glaube, bei uns ist die Verschuldung hat so massiv zugenommen mit all diesen BNPL-Möglichkeiten, die du hast, bei Klarna zum Beispiel, also Buy Now, Pay Later, wo du die Illusion hast, du kommst zinsfrei einen Kredit über. Aber wenn du dann nicht zahlst, wenn du dann zahlen musst, dann hast du ein gleich grössere Problem wieder mit der normalen Kreditkarte. Der Amerikaner gibt einfach das Geld sofort aus, wenn er es hat. Und bei uns, sagen wir, gerade bei den jungen Menschen, die im Wohlstand aufgewachsen sind, sieht man mit Schrecken, dass du eine steigende Anzahl hast von 19, 20-Jährigen, die Kreditkartenschulden haben von 5.000, 6.000 Franken. Also wir sind schon auch nachlässiger geworden. Also Kreditkartendaten sind immer und Kreditkartenschulden sind immer ein guter Barometer. Und die sind wirklich erschreckend geworden in den letzten Jahren auch bei uns.
Macht Kaufen eigentlich glücklich? Also man sagt ja das, oder?
Ja, ich glaube schon. Also Kaufen kann einem helfen. Das erste Mal natürlich, dass du siehst, ganze Fast Food. Ich meine, das darfst du eigentlich gar nicht als Lebensmittel durchgehen lassen, in der Definition. Aber ein Burger macht kurzfristig happy. Und wenn du eine Cola trinkst, macht es dich zufrieden, weil du auf den Zuckerspiegel und alles wieder in der Ordnung hast. Oder jagt es einfach rauf. Und ich glaube schon, Kaufen ist nicht einfach nur Frust oder Kompensation. Kaufen ist essentiell etwas geworden, das zum Leben gehört. Und wo wirklich, eben, man sagt ja auch, für die Menschen haben die Produkte wie auch einen Stellenwert im Leben. Vielleicht nicht so wie Katze oder Hund. Aber es ist wichtig, mit welchem Produkt man zusammenlebt, damit man sich wohlfühlt.
Also, kaufen macht glücklich, mindestens vorübergehend. Das bringt mich auf die Frage, eben, wie lang oder wie nachhaltig ist das Glücksgefühl?
Ja, es ist meistens.
Hängt das ab von der Grösse von dem, was man gekauft hat, oder vom Wert von dem, was man gekauft hat, oder überhaupt nicht?
Nicht wirklich. Wir Schweizer sind vielleicht ein bisschen speziell. Wenn du ins Restaurant gehst und du hast drei Preise, du hast einen Wein, der 45 Franken kostet, einen Wein, der 95 Franken kostet, einen Wein, der 120 Franken kostet. Der Schweizer kauft dann meistens den in der Mitte. Und dann machst du, wenn du gescheit bist, du hast einen relativ eng am obersten Preis an, weil der Schweizer kauft nicht das billigste. Mhm. Hingegen der Deutsche hat jetzt eher Tendenz, gerade wenn er sich im Wein nicht auskennt, dann kauft er das teuerste Produkt, weil er sich nicht will blamieren lassen, oder er kauft das billigste. Und wir Schweizer probieren eh in der Mitte zu sein. Aber wir schauen immer, dass wir es irgendwie vermögen. Hingegen der Amerikaner, der schaut einfach, wie viele Kreditkartenschulden liegen noch drin, oder kann ich noch mal eine Kreditkarte nehmen. Der kauft einfach.
Aber glücklich macht es auf Dauer nicht. Nein, also, oder man braucht wieder etwas Neues.
du brauchst natürlich wieder etwas Neues. Und das ist natürlich Kunst heute. Wie kannst du den Leuten sagen, kaufen, gerade auch bei den jungen Menschen, wo, oder auch bei, oder wenn du viel verdienst, tut es dir ja nicht weh, wenn du für eine übertriebene Premium-Tasche einfach zu hohe Margen zahlst. Aber wenn du natürlich knapp bist und du sparst, dann überleihst du dir auch mehr, wenn du einigermaßen, sagen wir, bodenhaftig hast und vernünftig bist, dann überleihst du, kann ich mir das leisten? Und das glaube ich, da sind die Mehrheit bei uns immer noch relativ vernünftig. Und dann hast du auch Freude. So wie du früher, wenn du Weihnacht gehabt hast, hast du als Kind einen Wunschzettel gemacht und hast dich jetzt schon gefreut auf die Weihnacht, wenn du dann zwei, drei Sachen überkommst. Und die Art von, du musst dir es eigentlich können leisten. Oder eben, wenn du etwas wünschst, ich nehme ja nicht an, dass die Eltern und deine Verwandten sich verschuldet, um dir ein Geschenk zu geben, dann hat ein Produkt auch noch symbolische Bedeutung und du nicht nur die kurzfristigen Bedürfnisse befriedigen.
Kann das auch ein schlechtes Gewissen auslösen, wenn man etwas gekauft hat und hinterher, oh, was habe ich jetzt da wieder gemacht? Also?
Ja, ich glaube aber nur, wenn es teuer war. Wie du merkst manchmal, du willst etwas unbedingt. Und da sind Männer schlechter als die Frauen. Natürlich sind die Frauen sich auch verschulden, aber in der Regel sind die Frauen beim Einkaufen bodenständiger als die Männer. Die Tendenz heute ist allerdings, dass sich die Frauen auch mehr verschuldet tun. Aber eigentlich sind die Frauen eher, Achtung, eher die, die pragmatisch sind, kann ich mir das auch leisten? Aber man sieht, man und die Frau gehen einkaufen. Der Mann schaut nicht so auf den Preis, wenn er etwas unbedingt will. Und die Frau schaut zuerst noch im Supermarkt, wo sind die Aktionen, wo kann ich sparen. Wenn ich nicht gespart habe, leiste ich mir vielleicht ein bisschen teurere Fleischstück noch.
Jetzt gibt's ja auch die beiden Arten von, oder die beiden Typen beim Einkaufen. Also, das stelle ich auch wieder fest, wenn ich in den Laden gehe. Jetzt ganz normal, ich sage jetzt von der täglichen Einkauf, reden wir mal von dem. Das sind die einen, die einen Zettel schreiben, einen Zettel machen und sich wirklich aufschreiben, was sie brauchen. Und dann gibt's die anderen, die gehen einfach einmal, ziehen los, haben das Gefühl, ich weiss dann schon, was ich brauche, oder? Und am Schluss läuft man raus. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht, die zwei Stereotypen, die gibt's so, oder?
Ja. Ja, das ist schon so. Im Wohlstand machst du dir weniger einen Zettel. Ich finde, der Handzettel ist ein unglaublich guter Indikator, wie sorgfältig jemand Geld ausgibt. Die Leute machen heute, gerade die Eltern, machen immer noch einen Handzettel. Warum? Weil die wissen, wie viel Budget das sie haben. Die wissen, wie viel Geld das sie ausgeben für etwas und haben sich so auch unter Kontrolle. Hingegen, wenn du siehst, eigentlich hast du dort nochmal eine Aktion, dort nochmal eine Aktion, dann kaufst du eigentlich Sachen, die du gar nicht brauchst. Und darum ist ja die ganze Aktionitis, das ist eine Philosophie im Detailhandel, du brauchst Aktionen, damit die Leute mehr kaufen. Darum gibt es auch da, wo Alnatura zum Beispiel macht oder wo Walmart lang gemacht hat, Everyday Low Price. Nur schauen, dass ich möglichst gute, tiefe Preise habe. Weil wenn ich permanent Aktionen mache, dann sagt sich der Kunde, ja, sonst ist es ja zu teuer. Und dann kaufe ich ja zu viel, wenn es billig ist, obwohl ich es gar nicht brauche.
Sie hat gerade etwas gesagt vorher, obwohl man es nicht braucht oder so, kauft man es. Das ist ja auch so eine Tendenz, oder? Also, man geht in die Stadt, man kauft, gerade bei Kleider oder Schuhe, Mann oder Frau, spielt gar keine Rolle. Man sieht etwas, denkt, oh, den muss ich haben, den Bulli, oder die Hose muss ich haben, und überlegt sich in dem Moment gar nicht, wie viel das man vielleicht möglicherweise schon im Kasten hat, oder? Und nimmt sie heim. Jetzt können wir noch sagen, in der Konsequenz, wenn ein Stück kaputt ist oder so, oder man entsorgt wieder eins, das gibt ja auch die, die dann einfach sagen, ich immer gleich viel drin. Aber trotzdem, also, man kauft einfach, obwohl man eigentlich nicht braucht.
Ja, du hast natürlich gerade jetzt im Modebereich, hast du Anbieter, sogenannte Fast Retailing, also Hennes & Mauritz, Zara, immer mehr Primark auch, oder online, die chinesische Anbieter, die alle Preise nochmal unterbieten, Shein, die extrem zugelegt haben. Der Widerspruch ist einfach, Mode ist immer kurzlebiger geworden, du kommst Artikel über, die unglaublich günstig sind, aber in der Nachhaltigkeitsbilanz sind einfach völlig unsinnig sind. Und gleichzeitig, obwohl mich jemand jetzt im Modebereich referiert, siehst du, dass eigentlich in den globalen Lieferketten gerade Länder wie Bangladesch, Indien, Ägypten etc., die sind natürlich in der Nachhaltigkeit noch nicht so weit und das dauert noch relativ lang und die leben natürlich von Abnehmern, von diesen grossen Fast-Retailing-Ketten, weil dort können sie Volumen verkaufen, dort können sie unglaublich viele Produkte verkaufen und der Widerspruch, dass du heute eigentlich mehr solltest langlebige Klamotten kaufen, die du wieder kannst reparieren kannst, die in der Ökobilanz sinnvoller wären. Da sehe ich noch lange nicht das Ende vom Fahnenstangen. Wenn du schaust, wer wächst und was eigentlich vernünftig wäre, gerade für Leute, die reich sind wie mir, noch lange nicht irgendwie grüne Mode.
Und insgesamt geht da auch der Spagat auf, ich sage es, immer die billigeren Kleider auf der einen Seite oder auf der anderen Seite immer mehr die teureren, ich sage jetzt auch vielleicht teurer gemachten Kleider und dazwischen verschwindet es eigentlich. Oder?
Ja gut, die Diskussion hat man natürlich schon seit mindestens 40 Jahren. Man hat immer gesagt, Mitte verschwindet. Aber die Mitte war eigentlich immer am interessantesten gewesen. Auch wenn du jetzt schaust, im Luxusbereich, vor allem die obere Mittelschicht, die dann auch sich nach oben orientiert hat, die wird dann halt vielleicht nicht mehr eine Gucci-Tasche für 3.500 Franken kaufen, sondern vielleicht noch den Deo von Gucci, wo irgendwie 25 Stutz kostet, oder eine Gucci-Sonnenbrille, oder? Wo du kannst überall, kaufen und nicht wirklich in den vertikalisierten Gucci-Läden rein, wo dann die exklusiven Sachen überkommst, die sehr teuer sind, da wird es dann schon Trade-offs geben und dann wird es schon Verschiebungen geben. Ich glaube, wenn jetzt wirklich die Situation so ist, Mieten bleiben hoch, Energiepreise, weiss man nicht, wo es hingeht, die nächsten zwei Jahre, wo die Teuerung hingeht, unterm Strich glaube ich, dass die Leute wieder ein bisschen vorsichtiger konsumieren. Und der globale Luxuskonsum, den wir jetzt haben, war starker Nachholbedürfniskonsum gewesen. Ob der denn auf diesem Niveau verhält, weiss ich nicht.
Jetzt gibt es ja ein Produkt, das nicht nur das einzige, aber eins ist durch. Jetzt aus Schweizer Sicht, wo wir auch vor stark leben, also gewisse Branchen, Dürrebranchen lebt, selbstverständlich auch vom Export dort sehr stark. Das ist ja etwas, wo man immer gesagt hat, ja, Uhren, da irgendwann mal verschwindet das und jeder hat dann nur noch digital und all die teuren Uhren braucht es so nicht mehr. Aber eigentlich ist fast das Gegenteil der Fall. Man hört überall wieder, Zahlen werden extrem besser, oder? Also Uhren ist wieder auch ein Statussymbol geworden.
Ja, absolut. Also wenn du schaust, da haben wir vorhin kurz angetönt, alternative Asset Classes, dass Leute, die kein Vertrauen haben, sagen wir jetzt in was auch immer für strukturierte Produkte oder irgendwelche Fonds, die sie nicht durchsehen, die kaufen dann halt eben vielleicht gleich lieber etwas, wo sie Beziehung dazu haben, wo sie gerne mitdiskutieren. Und Uhren sind natürlich so ein Objekt, oder? Dass du dann kannst sagen, okay, ich habe die und die Rolex oder weiss ich was, oder mal Piguet. Und dass du dann auch gern in das investierst, weil du davon ausgehst, im schlimmsten Fall kann ich es wieder verkaufen und es stürzt nicht ab, wie das abstürzen könnte bei Investmentfonds oder bei Kryptowährungen oder solchen alternativen Investments.
Also mit einem echten Gegenwert, den man quasi anlängen, oder? Und das Gefühl hat,
genau,
der bleibt.
Ja. Genau, das siehst du natürlich auch bei den Immobilien. Auf Banken geht man ja nicht ganz zu Unrecht einmal los nach einer Finanzmarktkrise, aber wenn du Immobilienmogul bist, obwohl du häufig als Immobilienmogul auch ein Bein im Gefängnis hast, siehe Trump. Der Trump hat eigentlich die Immobilienkrise 2008 recht gut überlebt, weil man gesagt hat, man hat wenigstens noch einen materiellen Gegenwert. Das Haus ist nicht abgeschrieben auf Null, sondern das kannst du irgendwie wieder weiter nutzen, weiter verkaufen, nachdem es mal wirklich eingebrochen ist im Wert.
Kann eigentlich Shopping zur Sucht werden?
Ja, natürlich. Eben, der Sammlertick kann eine Sucht werden. Autosammeln kann eine Sucht werden, wenn du jetzt wirklich in den High-End-Bereich hineingehst. Oder Oldtimer sammeln. Wenn der Kollege den Rolls-Royce noch hat von diesem Jahrgang, dann brauche ich das auch noch. Und der andere hat noch Originalzubehör, dann brauche ich das auch noch. Und suche ein Jahr und stelle noch Leute an, wo man die Detail-Accessoire noch suchen und Originalteile. Ja, es kann schon zur Sucht werden. Und eben, das sieht man vor allem in der Verschuldung und das ist dann sehr unangenehm.
das kann man auch behandeln lassen. Also, du bist vielleicht das Falsche für das, aber wenn man süchtig ist, oder, dann kommt man richtig in den Kaufrausch und
ja.
das kann ja, wie ich sage, stell dir vor, im Spielcasino, da kennt man sich auch bei der Spielsucht oder?
Ja,
und das kann ja ein bisschen in einen ähnlichen Fall reinkommen, vor allem, wenn man auf Pump oft nicht sehr viel könnte kaufen oder kann kaufen. Oder?
Ja, klar, also Casinos sind sicher ein gutes Beispiel. Du kommst in einen Rausch rein, gehst in die Steigerung rein und denkst, okay, nochmal und probierst nochmal. Das sind aber auch individuell dann natürlich sehr, sehr tragische Fälle, außer du kannst dir das leisten. Oder wenn du sehr viel Geld hast, dann kannst du dir locker das wegstecken. Auch wenn du reich bist, kannst du überall ins Casino gehen. Und kein Zufall auch, dass heute natürlich Glücksspiel in einer Welt, gerade wo wir jetzt eine lange Phase hatten, wo die Zinsen null waren oder sogar negativ, dass dort natürlich die Leute sagen, ja, als Sparer bist du sowieso ein Verlierer. Also gebe ich das Geld doch lieber aus und kaufe mir etwas. Und wenn du dann einfach in einen Rausch hineinkommst, dann kann ich ja wieder verkaufen und dann kannst du natürlich einfach auch Pech haben.
Aber am Schluss kauft man es für sich oder kauft man es, weil es der Nachbar hat, der Kollege hat. Ich sage es irgendwie, zum eben auch wieder hier Statussymbol, um einfach zu zeigen, hey, ich bin auch dabei. Also macht man es für die anderen oder macht man es für sich?
Ja, das ist sehr, sehr, sehr eine interessante Frage. Man sagt ja in der Religionsanthropologie, du begehrst das Begehren von etwas anderem. Also du begehrst das Begehren von jemandem, wo du als Vorbild hast. Und das sieht man bei den Jungen sehr stark. Du hast irgendeinen Influencer oder eine Influencerin, du hast irgendwie einen Musikstar und du begehrst dann das Begehren von dem, orientierst dich an dem. Also wir Menschen sind sehr stark imitierende Wesen. Und je mehr wir imitieren, desto mehr spielt auch der Neid natürlich eine sehr grosse Rolle. Also du siehst bei den Bankern, wenn sie den Bonus überkommen, oder wenn sie sehen, der andere hat den grösseren Bonus, wie der Neid ist, und der andere 100'000 hat, will ich das nächste Mal 200'000. Wenn der andere, weiss ich was, der neue Porsche zwei Monate früher überkommt, will ich vier Monate früher, das nächste Mal. Wenn der andere eine Geliebte hat, die irgendwie 10 Jahre jünger ist, dann will ich eine Geliebte, die 20 Jahre jünger ist. Und dieser Mechanismus, Neid, spielt die wichtigste Rolle. Das hat der Charlie Munger, Partner von Berkshire Hathaway, vom Warren Buffett einmal wunderbar gesagt hat, nicht Gier ist eigentlich das treibende Menschen, nicht nur Banker, aber die besonders sind immer gierig gewesen, auch wie Investoren, die hohe Rendite wollen, die sind immer gierig gewesen. Da, wo treibt, ist der Neid.
Und also, da haben wir in uns, da können wir uns gar nicht groß dagegen wehren.
Genau, also wir sind soziale Wesen, wir orientieren uns an den Peers. Also so eben wie beim Einkommen, du orientierst dich ja, wenn du 100'000 Franken verdienst, nicht an dem, der eine Million hat, sondern an dem, der 120'000 hat. Wenn du 150'000 hast, orientierst du an dem, der 200'000 hat. Wenn du eine halbe Million hast, dann bist du eine Million, weil du orientierst dich an dem, der eine Million hat. Und der Neid ist eine Aufwärtsspirale. Und dann steigen deine Fixkosten natürlich auch steigen. Und dann wird es gefährlich.
Wie kann man das negieren oder wie kann man das versuchen auszublenden?
Ja, bodenhaftig wird leider mit zunehmendem frei verfügbarem Geld nicht unbedingt, also Menschen werden nicht unbedingt vernünftiger. Weil du bist dann in einer Peers-Bubble rein und du willst dazugehören. Und wenn dein Vorbild einfach den nächsten Schritt einleitet, dann gehst du auch den nächsten Schritt. Wie du wirst nicht der Loser sein. Und eben, du siehst ja auch an einer Business-Veranstaltung. Ich hatte mal die blöde Idee am GD, ich will eine Loser-Tagung machen. Ich will einfach nur Loser einladen, die einfach die verloren haben. Oder?
Und du bist am meisten fündig geworden.
Ja, nein, dann, Alex, du spinnst ja. Die Leute wollen Erfolgs-Stories. Die wollen keine Loser-Stories, oder? Obwohl du von den Losern ja eigentlich kannst mehr.
Hast du Tagung gemacht?
Nein, sie nicht gemacht.
Aber es wäre ja wohl etwas trotzdem,
yeah,
oder?
Yeah, yeah. Die Leute wollen Erfolgs-Stories, da kannst du nichts machen.
Eben, immer am nächsten Höchst sich orientieren.
Gut, das ist ja Mensch, das ist ja gut. Ja, klar. Die Wirtschaft hilft das ja.
Ja, es bringt ja vorwärts, logisch insgesamt. Ja. Vielleicht noch schnell etwas anderes. Du hast vorhin mal das Thema Weihnachten gebracht. Das ist ja auch so ein Beispiel. Oder? An Weihnachten jedes Jahr, also ich nehme mich da nicht aus, oder? Heisst ja, aber nächste Weihnachten, da schenken wir uns nichts mehr. Nächste Weihnachten, da machen wir wirklich nur noch, da hocken wir noch zusammen, feiern, genießen es, oder? Aber hört auf mit diesen Geschenken. aber nächstes Jahr kannst du sicher sein, weil der eine die Foto hat. Und falls er ja doch etwas gibt, stand ich ja, jetzt sind wir wieder beim Thema, oder? Stand ich ja blöd da und wie erkläre ich das denn? Das ist ja so etwas, oder? Also das irgendwie kriegt man das fast nicht weg.
Ja, eben, da bin ich sehr anthropologisch im Argument, weil ich glaube, dass Menschen fundamental Ritualmenschen sind. Du brauchst Ritual und Schenken ist das wichtigste Ritual. Weil Schenken hat eine hohe symbolische Bedeutung. Wenn ich dir etwas schenke, will ich, oder ich schenke einer Frau einen Ring oder ich schenke einer Frau Blumen, dann will ich damit ja etwas erreichen. Das heisst, ich will vielleicht deine Liebe überkommen, ich will deine Zuneigung überkommen, ich will, dass du mein Freund oder meine Freundin bist. Also Schenken hat immer eine symbolische Kraft, die nicht einfach das materielle Produkt im Luxus ausmacht. Und wenn wir jetzt sagen, das bauen wir alles ab, dann brauchst du andere Rituale. Und darum glaube ich, dass die Weihnacht, wo man immer, es ist nur noch Kommerz, das stimmt natürlich, aber die sagen, ich schenke nichts mehr, die gehen dann wahrscheinlich gleich noch auf ein paar symbolische Akte, wo du etwas gibst. Oder wenn ich nehme, den Referent bekommst, meistens heute regionale landwirtschaftliche Produkte über, du kommst Honig über, du kommst irgendwie Gomfi über.
Ich weiss, was ich dir nie mehr darf geben.
Oder du kommst Schocki über, oder? Ja. Oder du kommst einen Kugelschreiber über oder eine Flasche Wein. Das sind so die typischen Beispiele, die du heute... Es schrumpft dann auf ein Set von Produkten zusammen, wo du weisst, die sind sicher positiv besetzt.
Beim Schenken, da gibt es ja, also stelle ich auch fest, irgendwie zwei Typen. Es gibt die gerne schenken, aber nicht gern Geschenke entgegennehmen. Das gibt's ja, oder? Also solche, die schenken und beschenkt werden, sind zwei Paar Schuhe.
Ja, das stimmt. Aber auch da glaube ich, das Ritual, etwas zu schenken, hat eben auch wirklich eine intersubjektive, eine zwischenmenschliche Komponente, und die dürfen wir nicht unterschätzen. Ich schenke gerade Kind etwas gern, weil ich mache mir indirekt damit ja auch eine Freude. Ich habe doch irrsinnig Freude, wenn ich sehe, wie Kinder ein Geschenk auspacken, wie sie mit glänzigen Augen mich anschauen. Oh, danke. Und dann kommen die anderen Kinder und spielen damit. Also man sagt, die Interpassivität von der Freude. Du hast Freude, wenn andere Freude haben an einem Geschenk. Und dann tust du dein Glücksgefühl eben auch wieder heben. Und du kannst das nie besser lernen, weder in Japan. Nur die Verpackung, die natürlich heute aus ökologischen Gründen verpönt ist. Aber nur schon, wenn du als Kind etwas auspackst, Michael, das erhöht die Freude. Weißt, was hat es jetzt da drinnen? Und dann irgendwie, ich mag mich erinnern, früher noch, als Kind mit den Grosseltern, oder? Wenn das Zeug mit der Schnur verpackst, ich habe sie fast nicht aufgebracht, wie gickrig war, was passiert jetzt? Kommt. Und dann habe ich die Schere geholt, weiss der Teufel was, es muss schneller gehen. Einfach aus Auspacken ist etwas, was mich oder in der Vorfreude nochmal auf eine neue Ebene hebt. Und wenn ich es dann auspacke, das ist wie ein Schatz finden.
Also als Kind haben wir meistens mit dem Päckchen angelangt, wenn sie weich war, hast du nicht so Freude gehabt, hast du gewusst, Großmutter hat wieder ein paar Socken gestrickt oder so. Und mit den harten Päckchen hast du gesagt, ja, da ist vielleicht etwas drin, wo ich damit spielen kann. Oder so.
Ja, das ist natürlich so. Ich habe meine Großmutter väterlicherseits, die hat 36 Enkelkinder gehabt. Die hat das ganze Jahr Socken gelismet. Wenn ich die gesehen habe, die Frau, die hat immer Socken gelismet.
Das ist genau so weiche Päckchen gegeben.
Das ist weiche Päckchen, genau.
Peter Schnell, also, wenn man durch einen Laden läuft, das ist ja Psychologie am Ende vom Tag und Firmen nutzen das ja auch. Was passiert im Hirn, wenn wir uns so durch einen Laden bewegen? Und, also wie spricht man uns Menschen am besten an, dass wir am Schluss sagen, das kommt ein Einkaufswagen oder das muss ich jetzt unbedingt haben? Gut, ist das ein ganz einfacher Trick, oder ist das komplex?
Nein, es ist sowohl als auch. Also wichtig ist ja, das Hirn ist ja das Hirn organisiert Chaos, Halluzinationen. Und unsere Aufmerksamkeit ist extrem fokussiert, aber wir können uns vor allem ablenken lassen. Aber gleichzeitig sind wir von den sinnlichen Eindrücken her meistens auf das raus, wo wir schon kennen, erwartet tun. Darum ist, wie kannst du overall eine Stimmung schaffen, oder das ganze Thema Erlebnisshopping, wo wirklich mir ein Gesamtgefühl gibt, du fühlst dich wohl, darum nochmal Nike, die berühmte Nike Town, wo wahrscheinlich immer noch, Nike ist wahrscheinlich immer noch einer, von denen Anbietern, die es am besten macht. Auch nach die erste Eröffnung von IKEA 92 Chicago hat man gesehen, das ist ein Benchmark und die machen es auch seit mittlerweile über 30 Jahren immer noch hervorragend, läuft immer noch sehr gut. Wie kannst du den Kunden so für ihn nehmen, dass er auch Lust hat, Zeit zu verbringen an einem Ort? Und darum ist auch eben Design, der ganze Weg, wo ich ablaufe im Laden rein, wo fühle ich mich wohl, wo bleibe ich länger stehen, wie muss das ganze Merchandising sein, dass ich Lust habe, die Ware in die Hand zu nehmen, mit jemandem zu diskutieren. Das, glaube ich, ist schon Kunst für sich. Und gerade in einem spezialisierten Bereich wie Schuhe kannst du das natürlich anders machen, als wenn du von einem Tiefkühlregal reinstehst, wo du weisst, das kannst du nicht sexy machen. Aber die Produkte, die du kannst emotionalisieren, wie Fleisch, Käse oder klar Schuhe, Sneakers und so, dort ist es wahrscheinlich einfacher, um eine Botschaft, eine packende Botschaft übergeben, wo wieder Produkte, die einfach sehr schwieriger wie eben tiefgefrorene Produkte, schwieriger zu emotionalisieren sind.
Der Onlinehandel nimmt ja immer mehr zu. Also jetzt hast du von den physischen Erlebnissen, du gehst in ein Shoppingcenter etc. von morgen bis zu oben und hast eigentlich alles, was du brauchst. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt den Onlinehandel, wo du ja ganz gezielt, was du brauchst, kannst bestellen etc. Und der wächst ja auch immer mehr. Also geht das Einkaufserlebnis irgendwann mal verloren oder brauchen wir Menschen einfach beides? Oder wie müssen wir uns das vorstellen in Zukunft?
Nein, ich glaube schon, dass der grosse Vorteil, das kannst du sicher auch simulieren einmal, aber noch nicht wirklich, sicher das Haptische, oder? Dass du Materialien kannst anlangen, dass du auch noch in der Sinnlichkeit noch Duft hast, Geschmäcker, die anziehend sind oder eher dich abweisen tun. Der Aufwand, den du heute musst betreiben und den du musst betreiben in Zukunft in einem physischen Laden, ist einfach enorm gross und du musst grosse Kapitalkraft haben, immer wieder neue Sachen reinzubringen, zu innovieren. Das siehst du, ich arbeite auch mit Shoppingcenter zusammen, wie die sich rechtzeitig darauf einstellen müssen, habe ich noch den richtigen Mietermix, wie kann ich die Dienstleistungsqualität verbessern, um die ganze Amenities, die ganze Annehmlichkeit, das Wohlgefühl der Leute steigern. Weil in erster Linie natürlich Online-Shoppen ist Quick-Fix, ist Convenience, ist Komfort. Und wenn ich einfach zuhause kann, im Bett noch ein paar Sachen bestellen, ist das schon unglaublich bequem. Aber ich glaube, es wird immer beides geben, habe ich keine Bedenken.
So wie es jetzt aktuell auch beim Reisen immer noch beides gibt, die alles selber machen oder die immer noch ins Reisebüro gehen und sich das noch zusammenstellen.
Ja genau, also gute Reisebüro wird es auch weiterhin geben, gute Beratung wird es weitergehen. Und ich glaube schon, dass auch wenn du schaust, warum gehen die Leute in die Stadt, nach Basel rein oder nach Zürich, um lädeln, dann siehst du, dass die Leute kommen, wie sie andere Leute sehen wollen und nebenbei noch kaufen. Du gehst ja nicht gerne in einen Laden, der leer ist, du gehst nicht gerne in ein Restaurant, der leer ist. Das heisst, die Läden brauchen Frequenzen. Und das ist der Vorteil beim Online-Shop. Siehst du ja nicht, wie viele Leute das auch noch shoppen tun. Das kannst du irgendwie als Zahl oben auch nicht tun. Aber letztendlich interessiert dich das nicht, dann bist du der Lonely Shopper. Aber der Shopper, der im Laden einkauft, ist fundamental immer noch ein soziales Wesen. Und du hast Freude, wenn du Leute siehst im Laden, die auch etwas kaufen. Und wenn der Laden leer ist, dann wirst du depressiv. Genauso ein leeres Restaurant.
Da gibst du mir zum Schluss ganz ein gutes Stichwort. In der Ferien oder sonst fällt dir das immer wieder auf. Du läufst irgendwie durch ein Städtchen oder durch eine Stadt oder durch ein Dörfchen und hast verschiedene Beizen, oft in der gleichen Strasse mehrere. Dann läufst du so durch und schaust schon mal, wie viele Leute hocken eigentlich dort drinnen, oder? Und wenn du jetzt nicht selber irgendeinen Tipp hast oder von Kollegen und so, die sagen, hey, dort hin, musst du einfach, weil das eine saugute Beiz ist, oder? Dann schaust du eigentlich rein und denkst, da hockt ja gar niemand. Also da gehe ich auch nicht rein, oder? Oder? Also das ist tatsächlich so, oder? Das ist...
Also es wird Beizen, die werden gehen, die werden immer laufen. Und es wird Beizen geben, die vielleicht, weiss ich was, mit künstlicher Intelligenz irgendwie designt sind. Die werden vielleicht nicht so gut laufen, wie sie rein technisch sind. Oder einfach, was heute natürlich an ist, der Standort, den haben wir nicht vergessen. Oder Landbeizen, wo es leider immer weniger gibt. Eine gute Landbeizen wird immer laufen.
Ja. Aber es ist menschlich, dass wir eigentlich schauen, sind andere ja schon dort und quasi in der Gruppe und dann automatisch, dann muss es gut sein. Und wir hinterfragen es dann eigentlich gar nicht.
Ja,
gutes Schlusswort. Das ist, wir haben jetzt gerade den Kreis geschafft zum Anfang. Merci vielmals, David Bosshardt. Sehr viel. Gehst du noch shoppen heute Nachmittag, oder?
Nein, heute Nachmittag gehe ich sicher nicht mehr shoppen, nein.
Was ist das Letzte, was du gekauft hast?
Oh, gute Frage. Wahrscheinlich Käse. Ich bin Käseliebhaber.
Was hast du denn besonders gerne?
Gut, ich kann sehr gern, einer meiner Lieblingskäse ist der Conté, möglichst 3-4 Jahre alt.
Sehr schön. Merci vielmals, David Bossart.
Danke.